Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bevor ich anfange, vielleicht noch so viel. Die meisten kennen mich ja, manche aber nicht. Ich bin Mario Taferner, meine Frau Elsbeth und ich waren viele Jahre hier Teil von dieser Gemeinde. Wir wohnen jetzt in den Niederlanden, wo ich in der theologischen Ausbildung arbeite als Dozent für Altes Testament an einer theologischen Hochschule. Und da hatten wir im vergangenen Semester eine Reihe von Predigten gehalten als Fakultätsmitglieder über Leid, über verschiedene Texte. Und mir wurde dann eben dieser Abschnitt aus 2. Korinther 4, Vers 7 bis 12 zugeteilt. Und ich muss sagen, ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt, die ich dort halten durfte, bei uns am theologischen Seminar, wurde ich sehr gesegnet durch diesen Abschnitt selbst. Und glaube, dass dieser Abschnitt wirklich für uns das Evangelium, wie es uns in unserem Leben begegnet, nochmal ganz neu greifbar machen lässt. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir haben gehört, dies ist der letzte Tag in diesem Jahr und wir danken dir, Herr, für deine Treue im vergangenen Jahr. Und wir wissen, Herr, dass du gnädig bist, dass du uns viel mehr gibst, als wir verdienen. Und Vater, wir bekennen dir, dass wenn uns jetzt das neue Jahr ansteht, dass das ein Jahr sein kann von viel Freude und frohen Dingen. Es kann aber auch für uns ein Jahr sein, in dem wir Leid erleben. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, aus deinem Wort Weisheit zu erlangen, wie wir mit diesem Leid umgehen können, dass du uns hilfst zu verstehen, welchen Platz auch Leid im christlichen Leben haben kann, darf und soll. Wir bitten dich, Herr, dass du uns jetzt dein Wort segnest, dass wir dadurch reich werden an Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Amen. Die Frage ist, haben wir als Christen, als Volk Gottes, einen Platz für das Leid in unserem eigenen Lebensentwurf? Oder haben wir vielleicht einfach den Lebensentwurf all der Nichtchristen um uns herum, dass ein möglichst gutes Leben ein möglichst leidfreies Leben sein soll? Und das wird ja wirklich auch beispielhaft anhand von unseren Neujahrswünschen. Wir wünschen einander ein frohes neues Jahr und oftmals meinen wir damit, dass wir einander wünschen, dass es im neuen Jahr möglichst gut laufen wird. Wir hoffen, dass uns das Leid nicht trifft, dass es vielleicht, wenn, dann jemand anders trifft, aber wir wollen möglichst ein frohes neues Jahr. Liebe Geschwister, heute soll es in der Predigt darum gehen, dass das Leid im christlichen Leben kein unerwünschter Kollateralschaden ist, der eben manche Unglückliche eben mal trifft. In der Sicht der Bibel ist es vielmehr so, dass das Leid einen ganz zentralen Platz einnimmt im Leben derer, die das Evangelium wirklich ausleben wollen. Ich würde sagen, für den Apostel Paulus steht und fällt das Evangelium mit dem Leid. Ja, wir Christen sagen ja oft, das Evangelium steht und fällt mit bestimmten Dingen, mit bestimmten Lehren, mit bestimmten Auffassungen. Und ich würde sagen, der Apostel Paulus hätte gesagt, das Evangelium steht und fällt mit dem Leid. Und um das zu verstehen, möchte ich gerne einen Abschnitt lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das heißt Gefäße aus Ton, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Soweit das Wort Gottes. Um diesen Abschnitt zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen den Hintergrund dieses Abschnittes im 2. Korintherbrief vergegenwärtigen. Paulus schreibt diesen Brief, der Apostel schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth aus einem ganz bestimmten Anlass. Es war nämlich so, dass die Christen in Korinth wahrscheinlich begonnen haben, den apostolischen Dienst von Paulus abzulehnen. Ja? Paulus war aufgetreten in der Gemeinde als ein Mann, der viel leidet. Ja, wir wissen, Paulus hat mehrere Male in seinem Leben Schiffbruch erlitten, er wurde von Schlangen gebissen, er wurde gesteinigt, er hat viele Rückschläge in seinem Dienst erlitten. Wir wissen auch aus der frühen Kirche, dass Paulus wahrscheinlich nicht besonders gut aussah. Wahrscheinlich ein kleiner Mann, unscheinbarer Mann. Und vielleicht hat es ihm auch, wahrscheinlich sogar selbst gewählt von Paulus, an einer gewissen Gewitztheit gemangelt. Ja, er ist nicht aufgetreten als besonders cleverer Mensch. Und nun kamen da andere Menschen in die Gemeinde, die Paulus in seinem Brief als die Superapostel beschreibt. Das ist wahrscheinlich ein ironischer Begriff, den Paulus hier verwendet. Und diese Superapostel, die hatten aber all das, was Paulus scheinbar nicht hatte. Die waren rhetorisch sehr gewandt. Die haben ein scheinbar gutes und glamouröses Leben gelebt und scheinbar nicht so viel gelitten wie der Apostel Paulus. Und deshalb kommen die Korinther jetzt auf die Idee, wenn Paulus uns wirklich von Gott gesandt wäre, wie kann er dann so ein unscheinbarer, leiderfüllter Mann sein? Sind vielleicht die Superapostel die besseren Apostel? Sind das die wahren Gesandten Gottes? Und sie wenden sich von Paulus ab. Zumindest einige von ihnen, vielleicht nicht alle. Und deshalb schreibt Paulus den 2. Korintherbrief. Und in den Kapiteln 2 bis 4, was Paulus hier macht, ist, er schreibt sozusagen eine Verteidigungsrede. Er verteidigt sich gegen diese Vorwürfe. Warum sollten die Korinther seinen Aposteldienst annehmen und nicht den der sogenannten Superapostel? Und im Endeffekt, wenn man die Kapitel liest, was Paulus hier macht, ist, er entfaltet eigentlich ein Argument. Er bringt eigentlich ein Argument, das er breit entfaltet, um seinen Aposteldienst zu verteidigen. Und dieses Argument ist, dass Paulus sagt, es ist mein Aposteldienst, der Aposteldienst des unscheinbaren Apostels Paulus, der Gemeinde in Korinth das Leben durch den Heiligen Geist gebracht hat. Es hat mein Aposteldienst gemacht, nicht der Aposteldienst der Superapostel. Und er macht das mit verschiedenen Argumenten. Zum Beispiel sagt er, die Superapostel, die hatten wahrscheinlich sowas wie Empfehlungsschreiben dabei. Wir müssen uns vorstellen, das waren vielleicht sowas wie Wanderprediger und die hatten vielleicht von anderen religiösen Gruppen oder anderen christlichen Gemeinden Empfehlungsschreiben dabei. Schaut euch diese Menschen an, die helfen uns wirklich, Gott näher zu kommen oder besondere geistliche Erfahrungen zu machen. Und Paulus sagt hier, ihr, die korinthischen Christen, ihr als Gemeinde selbst seid mein Empfehlungsschreiben. Denn der Heilige Geist wirkt unter euch. Ich brauche kein Empfehlungsschreiben. Ihr selbst seid mein Empfehlungsschreiben. Oder er erklärt das in Bezug auf Moses. Ja, er sagt, Moses hat das Gesetz gebracht. Damals hat Gott auf steinerne Tafeln geschrieben. Aber heute, durch meinen Aposteldienst in der korinthischen Gemeinde, hat er euch den neuen Bund in Jesus Christus auf die Herzen geschrieben. Das ist mein Empfehlungsschreiben. Die Gemeinde selbst wird zum Empfehlungsschreiben des Apostels Paulus. Und Paulus sagt, dass seine schlichte Offenbarung der Wahrheit von Jesus Christus, die hat den Heiligen Geist in diese Gemeinde gebracht. Der Heilige Geist, der den Korinthern das Leben bringt. Kurzum, es war Paulus' Aposteldienst, der die Korinther vom Tod zum Leben gebracht hat. Und das macht den ganzen Unterschied. Das können die Superapostel nicht. Und jetzt ist natürlich an uns die Frage, woran erkennen wir diejenigen, die wirklich Jesus Christus predigen und nicht sich selbst, so wie die Superapostel das getan haben? Und Christen haben in der Vergangenheit immer verschiedene Argumente gebracht, wie man das vielleicht unterscheiden kann. Manche denken, die Tradition. Wenn Prediger in einer bestimmten Tradition auftreten, das weist sie aus als wahre Diener Gottes. Manche sagen, wenn Menschen mit bestimmten Wundertaten auftreten oder bestimmten Erfahrungen, das weist sie aus als Diener Gottes. Und andere sagen, wenn sie bestimmte Lehren haben, das weist sie aus als Diener Gottes. Das Problem mit all diesen Dingen ist, dass es nicht unbedingt so ist. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die gute Lehre haben, aber dem Herrn Jesus nicht wirklich vertrauen. Wir wissen von Jesus selbst, dass es Wundertäter geben wird am Ende der Zeit, die zu ihm kommen werden, die er aber eigentlich nicht kennt. Der Beweis, den Paulus auf den Tisch legt für seinen Dienst, ist nichts weniger als das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Und die Frage ist dann, führt unsere Predigt, die wir haben, vom Tod zum Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde? Erleben wir, dass Menschen wirklich zum Glauben an Jesus Christus kommen? Erleben wir, dass Menschen sich bemühen, ihre Sünde abzutöten? Das Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, wie Paulus es in diesem Brief schreibt, wirklich geschieht? Oder sind es am Ende doch nur Superapostel, die sich selbst predigen? Erkennen wir, dass Menschen von sexueller Unreinheit sich ändern zu Reinheit, dass Hochmut zu Demut wird, Gebetslosigkeit zu Gebet und Angst zu Hoffnung? Ja, wirkt das Evangelium unter uns, nicht nur als Idee, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was Paulus hier auf den Tisch legt. Seht ihr, der Heilige Geist wirkt unter euch. Jetzt bleibt aber eine Frage. Das ist die Frage, disqualifizieren Paulus' Leiden ihn nicht von seinem Aposteldienst? Ist es nicht so, dass Paulus noch immer leidet? Wie kann das sein? Würden wir nicht erwarten, dass da, wo Gott wirkt, dass es da weniger Leiden gibt, dass es da weniger Krankheit gibt, dass es da weniger Angst und weniger Sorgen gibt? Würden wir nicht das erwarten? Wie kann Paulus, der so viel leidet, am Ende doch ein Gesandter Gottes sein? Und genau auf diese Frage gibt Paulus jetzt seine Antwort in diesem Abschnitt, die Verse 7 bis 12 in Kapitel 4. Und wir würden erwarten so ein bisschen, dass Paulus jetzt anfängt, sein Leiden herunterzuspielen. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so leidvoll. Aber Paulus macht das genaue Gegenteil. Er sagt, er will, dass die Korinther verstehen, dass der wahre apostolische Dienst durch und durch vom Leiden geprägt ist. Dass es gar nicht anders sein kann. Ich würde sagen, für Paulus steht und fällt das Evangelium, sein Evangelium, mit dem Leid. Und diesen Gedanken entfaltet er jetzt in diesen Versen in drei Schritten. Er sagt zum einen, dass das Leid Gottes Wirken im Evangelium offenbart. Das ist in Vers 7. Er sagt dann weiter, dass wir im Leid einen wichtigen Aspekt des Evangeliums ausleben. Das ist in den Versen 8 bis 11. Und zum dritten sagt er, dass wir im Leid auch das Evangelium für unseren Nächsten, für den anderen ausleben. Das ist in Vers 12. Also, im Leid offenbart Gottes, das Leid offenbart Gottes Wirken im Evangelium, Vers 7. Im Leid leben wir das Evangelium aus, die Verse 8 bis 11. Und im Leid leben wir das Evangelium für andere aus. Vers 12. Fangen wir an mit Vers 7. Das Leid offenbart Gottes Wirken im Evangelium. Und ich lese diesen Vers noch einmal. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit, das damit ist wichtig, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Was sagt Paulus hier? Paulus will, dass die Korinther verstehen, dass die Zerbrechlichkeit unseres Lebens kein Hindernis ist dafür, dass die Herrlichkeit Gottes im Evangelium sichtbar wird, sondern das Gegenteil. Er will, dass sie verstehen, dass durch unsere Zerbrechlichkeit die Herrlichkeit Gottes im Evangelium noch deutlicher hervorscheint. Und er nimmt dieses Beispiel von den irdenen Gefäßen. Er sagt, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Was er meint ist, wir, die echten Apostel, nicht die Superapostel, wir haben diesen Schatz, das Evangelium, in Gefäßen aus Ton. Na, was ist ein Gefäß aus Ton? Ich habe hier mal was mitgebracht. Das ist eine Tonscherbe. Das ist der Fuß einer Amphore. Die habe ich am Strand in Kreta gefunden. Ja? Amphoren waren im Prinzip das Verpackungsmaterial der Antike. Wenn man jetzt hergegangen ist und hat, ich weiß nicht, Wein oder Öl oder Getreide verschiffen wollen, dann hat man das in Amphoren verpackt. Das sind wie große Vasen, die man oben verschließen konnte. Und dann haben diese Amphoren einen Fuß, da kann man sie dann auf den Boden stellen und gegeneinander stapeln. Und dann kann man die schön platzeffizient auf einem Schiff verkarren und dann von Nordafrika nach Rom verschiffen oder sonst wohin. Und ich habe diese Amphore, das ist ein irdenes Gefäß, ein Tongefäß, das man benutzt, um Güter zu verschiffen. Ich habe diese Amphore am Strand in Kreta gefunden, in einer Stadt, die auf die antike Zeit zurückgeht. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass die da halt lag, weil, man muss sich das so vorstellen, an diesem Strand, das war wirklich so, man hat seine Hand in den Sand gesteckt und wieder hochgezogen. Man hatte 4, 5 Tonscherben in der Hand. Und das ist nahe einem Hafengebiet und ich dachte, gut, da werden Schiffe auf Grund gelaufen sein und dann spült das Meer diese Tonscherben halt immer weiter an den Strand an. Deswegen sind da so viele. Ich habe erst später gelernt, dass Amphoren Wegwerfmaterial sind. Man hat eine Amphore nur ein einziges Mal benutzt. Die waren so billig, dass man sie einmal gefüllt hat, zum Zielort verschifft hat, die Ware entnommen und dann hat man die Amphore einfach zerschmissen. Das ist Wegwerfmaterial, das sind Einwegpackungen sozusagen. Das geht so weit, dass es in Rom, in der Stadt Rom, gibt es einen richtigen Berg in der Stadt, der allein da ist, weil man dort hunderte, tausende, Millionen von Amphoren dann zerschmissen hat. Der sogenannte Monte Testaggio, ein 50 Meter hoher Hügel in der Stadt. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das hat Paulus vor Augen, wenn er diesen Vers schreibt. Und Gott erwähnt solche Gefäße, unser Leben wie ein irdenes Gefäß. Gott erwähnt solche Gefäße, um sein Evangelium in die Welt zu bringen. Nicht trotz ihrer Zerbrechlichkeit, sondern gerade wegen ihrer Zerbrechlichkeit. Paulus schreibt, damit so das die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Scott Haveman, der seine Doktorarbeit über diesen Abschnitt geschrieben hat, der schreibt hier zu dieser Stelle, die Leiden des Paulus bieten nicht nur die Gelegenheit, dass Gottes Kraft sich zeigt, sie stellen sicher, dass diese Kraft als Gottes alleinige Kraft erkannt wird. Und das meint hier nicht zufälliges Leiden, ja, sondern Paulus geht davon aus, dass unser Leben ganz essentiell ein Leben ist wie ein irdenes Gefäß. Das bestimmt uns als Menschen. Wir leiden. Das ist, wer wir sind. Wir sind zerbrechliche, irdene Gefäße. Unser Leben ist ganz essentiell vom Leid geprägt. Und das nutzt Gott, damit deutlich wird, dass die Kraft des Evangeliums nicht aus uns kommt, sondern von Gott allein. Und hier ist nicht irgendeine Kraft gemeint, sondern natürlich die Kraft, um die es Paulus geht. Die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde Leben durch den Glauben an Jesus Christus zu erwirken. Die Kraft, die aus Toten Lebendige macht. Deshalb meine ich, das Evangelium steht und fällt für Paulus mit dem Leid, weil die Kraft des Evangeliums ohne Leid nicht erkennbar wird. Das Evangelium ist in der Sicht des Neuen Testaments von schwachen Menschen für schwache Menschen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Die Kranken bedürfen des Arztes, nicht die Gesunden. Das ist das Evangelium, es ist von Schwachen für Schwache. Und die Frage an uns ist, sehen wir uns selbst als solche irdenen Gefäße? Sehen wir uns selbst als irdene, zerbrechliche Gefäße? Oder mehr, wollen wir uns auch so sehen? Oder meinen wir vielmehr, dass unser Leiden ein Hindernis ist für das Evangelium in unserem Leben? Und das kann zwei verschiedene Seiten haben. Auf der einen Seite können wir meinen, dass das Evangelium unser Leiden uns selbst disqualifiziert als Menschen, die die Liebe Gottes empfangen. Wir könnten denken, dass weil wir leiden, Gott uns nicht liebt. Damit meinen wir dann, dass unser Leiden uns als Geliebte Gottes disqualifiziert. Aber Paulus sagt, nein, nein, das ist der Plan. So ist es. Wir leiden, damit die Kraft des Gottes erkennbar wird. Wir könnten auch nach außen denken, dass unser Leiden uns disqualifiziert, um ein Zeugnis für das Evangelium zu sein. Das könnten wir auch meinen. Müssen wir stark wirken, um dem Evangelium ein Zeugnis zu sein? Oder ist es nicht viel effektiver, wenn wir als schwache Menschen von der Kraft des Evangeliums Zeugnis geben? Ich muss daran denken, wir haben eine Frau in unserer Gemeinde und diese Frau ist schwer krebskrank. Und da, wo ich bei uns in der Gemeinde sitze, habe ich immer einen ziemlich guten Blick auf sie. Und wenn wir Lieder singen und in diesen Liedern Abschnitte vorkommen, wo es darum geht, dass wir einst im Himmel Jesus sehen werden, dass wir bei Gott sein werden, dass wir die Gegenwart Gottes erfahren werden, dann sehe ich immer in ihrem Gesicht, mit wie viel Hoffnung und gleichzeitig auch wie viel Leid sie das singt. Und das ist wirklich Leben mitten im Tod. Das ist die Kraft des Evangeliums, dass wir Hoffnung haben, dass unsere Sünden vergeben sind und wir einst in der Auferstehung der Toten bei Gott sein werden dürfen. Das Leid offenbart wirklich Gottes kraftvolles Wirken im Evangelium. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Im Leid leben wir auch das Evangelium aus. Das sind die Verse 8 bis 11. Ich lese diese Verse noch einmal und es ist wichtig, dass wir sehen, dass Paulus hier immer zwei Seiten aufzeigt. Die eine Seite ist der Tod und die andere Seite ist das Leben. Ja? Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Warum denkt Paulus, dass das Leid so einen zentralen Platz im christlichen Leben hat? Wie kommt er zu dieser Auffassung? Und er gibt uns eine Erklärung dafür in diesen Versen. Der Schlüssel zum Verständnis dieses ganzen Abschnitts sind eigentlich die Verse 10 bis 11, was Paulus hier sagt, dass wir das Sterben Jesu an unserem Körper tragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Körper offenbar werde. Das ist Paulus Schlüsselgedanke. Wir tragen die Leiden, das Sterben Jesu an unserem Körper, damit auch das Leben Jesu an unserem Körper offenbar werde. Das ist im Prinzip das, was er hier entfaltet. Das christliche Leben, das zeigt er uns hier als ein Leben, als ein Ausleben des Evangeliums vom Sterben Jesu mit dem Zweck des Lebens, ja, vom Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Und das erklärt auch diese Gegenüberstellung in den Versen davor. Ja, wir werden verfolgt, aber wir werden nicht verlassen. Wir tragen das Sterben Jesu, damit auch das Leben Jesu an uns offenbar wird. Das ist Paulus' Gedanke hier. Aber was meint Paulus damit? Was will er, dass wir hier verstehen? Ich glaube, Paulus stellt hier implizit zwei verschiedene Lebensweisen gegenüber, zwei verschiedene Lebensauffassungen. Ja? Da ist auf der einen Seite die Lebensauffassung der Superapostel, an die Korinther quasi angefangen haben zu glauben. Die attackiert er hier ja implizit. Und demgegenüber stellt er seine Lebensauffassung, die er direkt auf den Herrn Jesus bezieht. Was ist die Lebensauffassung der Superapostel? Die Superapostel glauben daran, dass wir jetzt Leben haben und zwar ohne Tod. Ja, wir leben jetzt, wir sterben später. Die Lebensauffassung des Paulus ist, dass wir jetzt den Tod an uns tragen, damit dadurch das Leben von Jesus an uns offenbar werde. Diese Lebensauffassungen stehen sich diametral gegenüber. Die sind quasi unversöhnbar. Und Paulus will zeigen, dass eine christliche Lebensauffassung nur eben eine solche sein kann, die das Evangelium von Jesus auslebt. Dass wir das Sterben von Jesus in unserem Leib tragen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde. Und ich glaube nicht, dass Paulus das hier nur als Beispiel oder Analogie meint, dass wir eben so leiden, wie Jesus mal gelitten hat. Er sagt, wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib. Wir haben Gemeinschaft mit den Leiden Christi in diesem Leben. Und das ist die Antwort auf diese Frage. Paulus sagt, dass das Leid einen solchen zentralen Platz im christlichen Leben einnimmt, eben weil das christliche Leben ein Ausleben des Evangeliums vom Sterben und der Auferstehung von Jesus Christus ist. Das Evangelium steht und fällt mit dem Leid, weil ohne Leid kein Leben entsteht. Ohne Jesu Leiden, ohne Jesu Leben gibt es keine Auferstehung. Ohne das apostolische Leiden von Paulus für die Gemeinde gibt es keine Gemeinde. Nur dadurch, dass Paulus eben all dieses Leiden auf sich genommen hat, konnte er das Evangelium predigen und die Kraft des Geistes konnte bei den Korinthern wirken, um eben dieses Empfehlungsschreiben für den Apostel Paulus zu erzeugen. Und ohne christliches Leid gibt es eben auch kein Ausleben des Evangeliums in unserem Leben. Jetzt könnte man natürlich fragen, Mario, trifft das auch auf uns zu? Oder spricht Paulus hier vielleicht nur über sich selbst und seinen apostolischen Dienst? Hat das überhaupt irgendeine Relevanz für unser Leben? Paulus schreibt einen ganz ähnlichen Abschnitt im ersten Korintherbrief, da auch im vierten Kapitel. Und am Ende dieses Abschnitts sagt Paulus ganz klar, ahmt mich nach, liebe Korinther, so wie ich Jesus nachahme. Paulus geht davon aus, dass das nicht nur auf ihn zutrifft, sondern auch auf die korinthischen Christen und damit auch für uns. Das ist ein Anspruch, der auf unser Leben übergeht. Und Paulus lädt uns damit ein, sozusagen, wir, die wir heute hier versammelt sind, zusammen mit den Christen in Korinth vor 2000 Jahren, einen neuen Blick auf unser Leid zu bekommen. Auf der einen Seite gibt es die Lebensgeschichte der Superapostel, die Lebensgeschichte, die Welt für uns schreibt, ja. Und das ist die Lebensgeschichte, dass wir meinen, dass wir jetzt Leben leben sollen, das dem Leid und dem Tod auf jede erdenkliche Weise irgendwie jetzt entgehen muss. Wir wollen leben möglichst ohne in irgendeiner Weise zu leiden. Dass die Vorstellung, dass ein gutes, dass ein vollwertiges, dass ein komplettes Leben eben ein möglichst leidfreies Leben sein soll. Und das haben die Menschen auf vielerlei Weise versucht, ein solches Leben zu erzeugen. Wir müssen nur denken an unsere Zeit. Im Kapitalismus wird uns gesagt, wenn wir nur etwas Bestimmtes kaufen, wenn wir nur dem Konsum nachgehen, dann haben wir ein besonders volles Leben, das unsere Bedürfnisse alle abdecken kann. Im Kommunismus hat man versucht, alles Leid loszuwerden, dadurch, dass man gedacht hat, wenn alle Menschen gleich sind, dann können wir dieses Leben haben, was so wenig Leid wie möglich hat. Ironischerweise gibt es heutzutage die Sterbehilfe, die versucht, auch dem Tod noch das Leid zu nehmen am Ende des Lebens. Das Leid so weit wie möglich aus dem Leben hier verdrängen. In letzter Zeit bin ich darauf gestoßen und habe darüber gelesen, dass es heutzutage auch von vielen Forschern die Bestrebung gibt, mit technischem Fortschritt, dass wir uns irgendwann mal mit Computern biologisch verbinden könnten, um unsere Seele oder unser Bewusstsein auf einen Computer hochzuladen, dass wir auch jedem Leid entgehen können, das uns in diesem Körper widerfahren könnte. Ja? Menschen haben immer versucht, dem Leid so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Aber das kann auch unscheinbarer sein. Ich denke hier ganz besonders an die Idee aus der Aufklärung, dass man des Strebens nach Glückseligkeit, die Idee des Strebens nach Glückseligkeit, wer mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vertraut ist, da steht das ja ganz am Anfang, dass man das Recht hat des Strebens nach Glückseligkeit. Und was ist damit gemeint? Dass wir ein ruhiges, ein gutes Leben führen können sollen hier in dieser Welt. Dass wir nach Glückseligkeit streben sollen. Das ist an sich kein schlechter Gedanke, aber das ist in unserer Gesellschaft ein ganzes Stück weit zum Selbstläufer geworden. Dass wir eben uns vorstellen, dass ein gutes Leben eben ein ruhiges, ein gutes, ein schönes Leben in einem schönen Haus ist. Das ist das gute Leben. Das Streben nach Glückseligkeit. Das ist eine Idee aus der Aufklärung. Aber auch eben Teil dieser Vorstellung, dass wir jetzt leben und eben später sterben. Und dann gibt es auf der anderen Seite die andere Lebensgeschichte, die von Paulus. Die Lebensgeschichte, die das Evangelium für uns schreibt. Und das ist eben die Geschichte, dass wir den Tod Jesu jetzt an unserem Körper tragen, in unseren sterblichen Körpern, damit die Auferstehung Jesu ebenfalls an unseren Körpern deutlich wird. Und das gibt uns eine neue Perspektive auf unser Leid. Dass wir dem Leid nicht um jeden Preis entgehen müssen, sondern das Leid annehmen können als Teil unseres Lebens, wo wir jetzt schon das Evangelium ausleben. Ja? Die Auferstehungskraft in der Gemeinde jetzt, dass wir jetzt erleben, dass Menschen vom Tod zum Leben geführt werden, dass Bekehrung und Umkehr und Heiligung jetzt schon passiert, das ist eben untrennbar verbunden auch mit der Gemeinschaft, die wir mit Jesu Leiden haben. Wir haben Gemeinschaft mit Jesu Auferstehung, wir haben aber auch Gemeinschaft mit Jesu Leiden. Diese beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Und auch dafür können wir Beispiele nennen. Zum Beispiel, wenn Menschen in der Gemeinde Sünden oder Abhängigkeiten bekennen und offenlegen. Das tut weh. Das ist Leiden. Aber dadurch entsteht Leben. Bekehrung, Bekenntnis und auch das Offenlegen von Sünde und Abhängigkeiten kann dazu führen, dass Heilung passiert, dass auch Menschen geholfen werden kann. Oder viele von euch kennen das ganz sicher, wenn man betet um Heiligung, dass man Gottes Demütigung in seinem Leben erfährt, dass Heiligung wehtut, dass Heiligung schmerzvoll ist, wenn Gott unsere Gebete erhört. Und das trotzdem zu Leben führt. Oder eben das Beispiel, was ich eben genannt habe, eine todkranke Frau, die Gott mitten im Leiden lobt. Das ist Leben, während wir das Sterben Jesu an unserem Körper tragen. Und natürlich das größte Beispiel von allen, Jesus selbst, der die Gemeinschaft mit Gott im Himmel verlässt, um an unserer Stelle für uns zu leiden und dann aufzuerstehen und auferweckt zu werden, um unsere Rechtfertigung willen. Aber auch das kann am Ende wieder unscheinbarer für uns Menschen sein. Es kann auch einfach bedeuten, dass wir uns vornehmen, weniger Geld für uns selbst zu haben, um mehr Geld an die Gemeinde geben zu können oder an andere christliche Werke. Es kann bedeuten, dass wir einen weiteren Schulweg für unsere Kinder in Kauf nehmen, um sie in eine christliche Schule schicken zu können. Es kann bedeuten, dass wir für eine christliche Lebensweise einstehen, auch dann, wenn es uns Schmerzen bereiten kann. Das ist alles, sind alles Dinge, wo wir Leiden nicht aus dem Weg gehen, sondern es in Kauf nehmen, um dadurch mehr Leben zu gewinnen. Echtes Leben, Leben im Evangelium, kein falsches Leben. Liebe Gemeinde, wir sind hier vor eine Entscheidung gestellt mit diesem Abschnitt. Wir müssen entscheiden, nach welchem Bauplan wir unser Leben gestalten wollen. Welchen Lebensentwurf leben wir? Den der Welt oder den des Evangeliums? Geben wir uns der Vorstellung hin, dass ein einfaches, möglichst komfortables und leidfreies Leben das gute Leben ist? Oder folgen wir dem Vorbild von Jesus und von Paulus und leben ein Leben, das das Leid nicht einfach verdrängt, sondern annimmt als Gottes uns bestimmter Weg, damit das Leben der Auferstehung bereits jetzt mächtig in uns wird? Leben wir für andere erkennbar das Evangelium aus? Oder sind wir im Kern unseres Lebensentwurfes am Ende doch nicht ganz anders als unsere nicht christlichen Nachbarn, nur dass wir eben noch einen christlichen Zuckerguss auf unseren Lebensentwurf geben. Sind wir angesehen oder sind wir anstößig? Sind wir die Superapostel, die ein sicher tolles und gemütliches und gutes Leben geführt haben? Oder sind wir wie Paulus, der durch sein Leid um der Gemeinde Gottes willen zum Anstoß wurde? Viel wichtiger noch, wollen wir sein wie Jesus und seinen Tod an unserem Körper tragen, damit die Auferstehungskraft in uns mächtig wird? Das Evangelium, liebe Gemeinde, steht und fällt mit dem Leid. Ist noch mein letzter Punkt. Im Leid leben wir das Evangelium für den anderen aus. Das ist Vers 12. Vers 12 schreibt Paulus: So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Und Paulus bricht hier ganz überraschend dieses Muster auf, das er vorher hatte in den Versen 8 bis 11. Da schreibt er nämlich immer über wir, 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 uns, uns. Und jetzt kommt auf einmal dieses euch. Der Tod ist mächtig in uns, das Leben aber in euch. Paulus geht davon aus, dass er an den Leiden Christi teilhat, um der anderen willen, um der Gemeinde willen. Das schreibt er ganz ähnlich in dem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, in Kolosser 1, Vers 24. Da sagt er: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Paulus leidet um der Gemeinde willen. Er hat Anteil an den Leiden Christi um der Gemeinde willen. Und das ist am Ende seiner Argumentation eigentlich fast der ironischste Punkt. Das, was die Korinther verachtet haben, das Leiden von Paulus, war am Ende das, was ihnen das Leben gebracht hat. Paulus hat gelitten um der Gemeinde willen. Das war eigentlich die Quelle ihres neuen Lebens. Und auch hier wieder, was bedeutet das für uns? In unserer Kultur lernen wir oft, dass jeder für sich selbst leidet. Leiden ist Privatsache. Ja, man leidet zwar, man erzählt es niemandem. Leiden ist etwas, was wir möglichst nicht sehen wollen, was wir nicht als Teil unseres Lebens haben wollen, wenn es uns nicht gerade existenziell betrifft. Im Lebensentwurf des Evangeliums ist es anders. Unser Leid als Christen kann die Kraft haben, in anderen das Leben zu erwirken. Ja, das kann entweder dadurch sein, dass wir direkt für das Evangelium leiden, so wie Paulus, der sich um des Evangeliums willen Leiden ausgesetzt hat als Missionar. Oder wenn wir Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, um dem Evangelium treu leben zu können. Das kann aber auch indirekt sein in der Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen, als Zeugnis, wie wir als Christen leiden, ob wir Hoffnung haben oder nicht. Unser Leid ist nicht bloß Privatsache. Für Paulus war es keine Privatsache. Nein, wir können, nein, wir müssen, wir dürfen es gebrauchen, um ein Zeugnis für das Evangelium zu sein, weil es eben das Ausleben des Evangeliums ist. Wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib, damit, der Schlüssel hier ist das damit das Leben Jesu auch offenbar werde an unserem Körper. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich hier gesagt habe. Paulus zeigt uns in diesem Abschnitt, dass das Leid im christlichen Leben keine unglückliche Nebensache ist, sondern dass es essentieller Bestandteil unseres Daseins ist, wenn wir das Evangelium vom Sterben und der Auferstehung Jesu ausleben wollen. Ja? Und daraus ergeht an uns dieser Aufruf, die Lüge zu fliehen, die Lüge der Welt zu fliehen, dass wir jetzt leben würden und möglichst nur später den Tod erleben müssen. Dass wir die Wahrheit Gottes annehmen sollen, dass wir jetzt zwar den Tod Jesu in unserem Körper tragen, aber damit auch schon jetzt und vor allem später die Kraft der Auferstehung Jesu an unserem Körper ebenfalls tragen dürfen. Ja? Und wenn wir das tun, dann kann das wirklich große Segnungen für unser Leben bedeuten. Zum einen bedeutet es, dass wir dann bereitwilliger für das Evangelium leiden können. Es ist schwer, für das Evangelium einzustehen in unserer Kultur, in unserer Welt. Auch Leiden in Kauf zu nehmen, um Gott treu zu bleiben. Wenn wir verstehen, dass das Leid diesen Platz im christlichen Leben hat, wenn wir das glauben, dann hilft uns das, bereitwilliger für das Evangelium einzustehen. Es bedeutet auch, dass wir in vielerlei Hinsicht ein Problem besser begreifen können, nämlich das Problem des Leidens. So oft fragen Menschen, wo ist Gott im Leid? Wie kann Gott gerecht sein, wenn wir leiden? Aber wenn wir verstehen, dass unser Leid Teil dessen ist, dass wir damit die Auferstehungskraft auch an unserem Körper tragen, dann nimmt das diesem Anstoß des Leidens den Stachel in unserem Leben. Und zuletzt, es gibt uns die Hoffnung, dass unser Leid für uns und andere auch Leben bewirken kann, wenn wir dem Evangelium Zeugnis sind. Ja, dass wir, wenn wir unser Lebensentwurf eben nicht von der Welt bestimmen lassen, sondern davon, wie Paulus es uns hier zeigt, dass wir dann das Leid am richtigen Platz haben, in der Art und Weise, wie wir unsere eigene Lebensgeschichte sehen und schreiben. Wenn wir wirklich sagen können, dass wir das Leben, dass wir das Sterben Jesu allzeit in unserem Leib tragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Körper offenbart werden wird. Das wäre auch ein sehr guter Vorsatz für das neue Jahr. Amen.